Wähle Niederrhein. Der Talk am Sonntag.
Heute mit Dominik Schramm. Er ist 27, kommt aus Krefeld und ist Pfleger. Hallo Dominik.
Hi, morgen.
Hi. Wir reden heute über den harten, emotionalen Job von dir als Pfleger. Denn die Arbeitsbedingungen, ja, die waren für Pflegerinnen und Pfleger deutschlandweit ja schon vor Corona mehr als mies. Das Ganze ist durch Corona ja noch mehr in den Vordergrund gerückt. Und jetzt, wo die Infektionszahlen wieder runtergehen, Magic, gerät das Ganze wieder schnell in den Hintergrund. Da wollen wir aber unbedingt intervenieren in unserem Podcast-ähnlichen Talk. Das ist ja dann auch für dich ein Heimspiel. Du kommst nicht nur aus Krefeld, sondern du hast auch einen Krefelder Podcast.
Ja, das ist völlig richtig. Wir haben seit letztem Jahr Oktober unseren Podcast Krefeld Insight ins Leben gerufen. Mein guter Freund Simon Ahrens und ich.
Ja.
Und ja, sprechen eigentlich um alles, was sich hier so in Krefeld abspielt.
Mit starken Gästen auch.
Das stimmt, ja.
Wolltest du mal die Prominentesten so zum Teasen so ein bisschen, weil wir werden heute im Laufe der Stunde auch über den Podcast sprechen, so ein bisschen die Prominentesten aufzählen.
Also Prominenteste wird natürlich wahrscheinlich der OB gewesen sein.
Ja.
Dann auch der Hoteldirektor des Krefelder Hofs, der Clubbetreiber des Schlachthofs hier in Krefeld.
Ja.
Und ja, das sind so eine kleine Selektion.
Ja, und auch unterhaltsam. Dominik, steigen wir direkt ein. Wie und warum bist du Pfleger geworden?
Ich glaube, das war mehr so ein Zufall. Eigentlich wollte ich mal Medizin studieren. Das hat aufgrund meines Abischnitts nicht so ganz geklappt. Dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Krankenhaus auf einer ganz normalen neurologischen Station und habe dann gesagt, so, ach, das macht mir doch eigentlich Spaß. Ne? Also so die Arbeit mit den Menschen und zu sehen, wie es Menschen gehen kann, wie es auch vielleicht besser laufen könnte. Und ja, das hat mich dann so ein bisschen dazu gebracht, mich dann für den Pflegeberuf zur Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger zu bewerben. Und das habe ich dann gemacht, die Ausbildung dann auch abgeschlossen und ja, arbeite seitdem halt im Krankenhaus.
Sehr gut, Medizinstudium aus dem Auge, aus dem Sinn, weil die Wartesemester hättest du jetzt wahrscheinlich zusammen.
Ja, das ist tatsächlich wahr, die Wartesemester sind zusammen, aber ich habe mich, glaube ich, schon ein bisschen davon verabschiedet, denn der Pflegesektor, die Leute können nicht immer in die Pflege gehen und wieder aus der Pflege gehen.
Ah, okay.
Ne, weil es so viele Leute machen, dann wollen dann noch was anderes machen, ne, wollen vielleicht Medizin auch noch studieren wie ich, machen es dann auch. Ne, dann fehlt es ja wieder an Pflegekräften und Pflegekräfte sind nun mal leider auch rar gesät. Ne?
Absolut, deswegen ja auch heute dieses Thema. Wie war es für dich zum allerersten Mal eine fremde Person zu pflegen? Ich meine, du fasst sie auch an, ich sag mal, ungewohnte Stellen an. So, das ist jetzt nicht was für jedermann. Wie war das für dich damals?
Boah, ja, das war ganz merkwürdig für mich. Ne? Ich hatte da damals eine Praxisanleiterin, so nennt man die Ausbilder in der im Krankenhaus, in der Krankenpflege. Die hat mich da sehr gut herangeführt. Ich erinnere mich so gut daran. Und ich hatte zwar natürlich ein bisschen Scheu, ne? Und dann sagte sie so, ja, ne, sprich mit dem Patienten, sag dem Patienten, was du machst. Und dann, klar, bei den ersten 2, 3 Patienten war es dann ungewohnt. Vor allem, das ist ja auch einfach, Krankenpflege, Altenpflege ist einfach ein Berührungsprozess. Ja,
klar,
das ist ein Berührungsberuf. Man kommt, man dringt in die persönliche Zone der Leute ein, in die Privatsphäre, ja. Und da muss man schon vernünftig mit umgehen, damit man sich das auch eben nicht verspielt, ne? Damit die Leute halt auch, ja, einen an sich arbeiten lassen oder mit sich arbeiten lassen.
Kannst du dich noch an das allererste Mal erinnern, an die erste Person? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen,
ein bisschen
schildern?
Nee, leider nicht. Ich kann mich nur an die erste Patientin erinnern, die gestorben ist.
Ach krass.
Ja.
Das erzählst du aber fröhlich dafür, dass es irgendwie...
Ja.
Es war wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, ja, Verarbeitung nötig, aber auf der anderen Seite, es ist halt die Arbeit, ne? Es passiert halt, Krankenhaus, da passiert sowas, ne?
Ganz genau. Ich habe das, ja, sie war krank, ne?
Ja,
das war eine neurologische
Patientin,
hatte einen Mehrfachschlaganfall gehabt, was in höheren Alter ja leider nicht ganz unüblich ist, gerade mit entsprechenden Vorerkrankungen. Und die Patientin ist auch ganz friedlich eingeschlafen und klar, natürlich mit ein bisschen entsprechender angepassten Medikation und Begleitung durch die Familie, durch die Krankenhausseelsorge, durch die Pflegekräfte. Natürlich auch durch die Ärzte. Und das war natürlich, ist es traurig, wenn jemand stirbt, aber sie wurde ja in dem Moment erlöst.
Ja.
Also es war was Gutes für die Patientin, ne, weil sie auch geäußert hat, so möchte sie nicht weiterleben.
Okay.
Und dann gibt es ja nach Kübler-Ross diese sogenannten Sterbephasen. Und das hat man so richtig so gemerkt, so wie so vieles davon eingetreten ist. Und Das war eine gute Situation, mit der ich gut lernen konnte, mit der ich gut umgehen konnte, natürlich auch durch den Support der Kollegen und Kolleginnen. Und das hat, ich hab's gut in Erinnerung.
Ja, war das einfacher als erwartet für dich?
Ja, deutlich einfacher, muss ich sagen. Aber das ist ja auch was ganz anderes, als wenn du im privaten Umfeld Klar. jemanden hast, ne, der ja. da stirbt. Die Leute im Krankenhaus, man hat eine, das ist eine andere, ist ein anderes Distanzverhältnis. Ja. Ne? Emotional bist du nicht gebunden an die Leute. Natürlich gibt es immer wieder Fälle, die einen sehr, sehr mitnehmen. Ne? Beispielsweise, wenn junge Erwachsene sterben, wenn Kinder sterben. Ja. Das ist immer was ganz, ganz Schreckliches. Aber man lernt, damit umzugehen, Coping-Strategien irgendwie an den Tag zu legen, die einem das sozusagen auch, ich sag mal, ja, erleichtern. Ja. Und dann klappt das.
Ja. Aber trotzdem hast du gesagt, dass du dich ganz krass an diesen ersten Sterbefall mhm. erinnerst. Was war das in Anführungszeichen Besondere daran für dich?
Das war halt die erste Person, die ja. ich in meinem Dasein als professionell Pflegender, was okay, das war halt als Praktikant, aber die erste Person, die ich halt begleitet habe, mitbegleitet, nicht natürlich alleine begleitet, aber ja. mit den Kollegen begleitet habe. Und ich kann es dir gar nicht sagen, das ist, hat sich einfach so eingeprägt, aber habe ich sehr gut in Erinnerung. Ja. Also als ein positives Ereignis.
Okay, wie waren so, also war sie noch am Anfang ansprechbar? Hast du dich so mit ihr unterhalten ja. und so? Und aber da hat man ja schon irgendwie zumindest so ein bisschen eine Bindung, oder nicht?
Das stimmt. Aber ich konnte mich, also ich persönlich konnte mich davon sehr gut distanzieren, ja. dann emotional, weil ich auch finde, man muss auch so ein bisschen Professionalität an den Tag legen und darf natürlich auch nicht alles an sich heranlassen. Ja. Wo wären wir, wenn alle Pflegekräfte, alle Menschen, die mit in Sozialberufen sind oder egal wo, wenn wir nicht professionell agieren würden im Sinne von, ja, ich lasse es halt so an mich ran, ja. das verletzt mich, ich bin emotional gebrochen, ich habe keine Strategien, um damit umzugehen, das würde nicht klappen. Ne? Da würden die Leute ins Burnout, in Depressionen und was nicht alles fallen. Ne? Ja.
Wie war so der erste Moment oder was war so der erste Moment, wo du gemerkt hast, vielleicht auch im freiwilligen sozialen Jahr, ey, das, was ich hier mache, das ist richtig und wichtig und das macht mir auch Spaß?
Es ist ja zum einen die Behandlung, die ärztlich angeordnete Behandlung, die man umsetzt natürlich, ja. ne, aber auch die Krankenpflege an sich, was natürlich jetzt nicht nur beinhaltet, dass die Leute gewaschen werden und dass man Wäschewechsel macht und sowas, sondern das ist Körperpflege, das ist Grund- und Körperpflege und die macht man, da arbeitet man mit dem Patienten. Die Patienten ja. können davon profitieren. Ne, es gibt also beispielsweise jetzt verschiedene Waschrichtungen, einmal beruhigend, belebend zum Beispiel. Ja.
Wie und ist das?
Das ist eigentlich, wenn du mit der Haarstruktur gehst, ist es beruhigend und entgegen ist ja. es belebend.
Wie beim Rasieren.
Beispielsweise, ganz okay. genau. Mhm. Und man merkt ja selber, es ist halt unangenehm, jeder, der mal so mit seiner rechten Hand über den linken Oberarm, Unterarm ja. streicht, der kann das mal nachempfinden, wie das ist. Und das ist halt auch, ja, pflegerische Therapie, die man da durch und vollzieht. Ne?
Gibt es da manchmal beliebte Patienten, wo du das eine machst und unbeliebte Patienten, wo du das andere machst?
Aufgrund der Tatsache, dass ich ja in der Notaufnahme arbeite und wir da tatsächlich mit der Körper Pflege nicht so viel zu tun haben, weil einfach die Notfälle im Vordergrund stehen, habe ich nicht mehr so viel damit zu tun. Aber also selbst wenn man da merkt, okay, ich habe Antipathien gegen den Patienten, muss man sich erstmal der Sache gewahr werden, das vernünftig reflektieren. Dann kann man vielleicht auch im Team erwirken, so hey Leute, ich kann mit diesem Patienten nicht arbeiten, aber das ist ein Problem, was in mir drin ist und da kann der Patient nichts für. Das muss man immer gut differenzieren. Und da kann man dann sagen, okay, ich würde halt einen anderen Patienten lieber versorgen, aber so mit der Waschrichtung, dass ich das jetzt unbedingt gemacht hätte, könnte ich jetzt nicht sagen, weil man ja schon irgendwie professionell sein muss. Ne?
Klar. Gab es schon Momente, wo du ans Aufgeben gedacht hast, weil es halt so ein harter Job ist?
Puh. Ich habe mir gedacht, ich könnte irgendwo mein Geld bestimmt einfacher verdienen. Muss ich sagen, jetzt auch gerade so in der ersten Pandemiewelle war es schon wirklich heftig. Ne? Also es ist zur Belastungsprobe für alle geworden. Ja. Die Patienten, klar, also die Notaufnahme hat super viele Patienten am Tag, ne? Also weil einfach die Strukturen nicht eingehalten werden, im Sinne von der Patient geht erst zum Hausarzt und der Hausarzt lotst.
Tanja aus St. Tönis fragt, hast du lieber Tagdienst oder lieber Nachtdienst und warum?
Ich mache beides gerne. Ja. Tagdienst, also die Spätdienste, die hauen immer richtig rein. Ne? Also da ist immer so die Rush-Hour. Mhm. Ich mache Nachtdienste sehr, sehr gerne, weil nachts alle Katzen grau sind und nachts passieren wirklich so unfassbar skurrile Situationen auch. Ne? Man arbeitet in einem kleineren Team. Auch ärztlicherseits ist das Team geringer besetzt. Und ja, man muss halt koordinieren. Ne? Also wir in der Notaufnahme beispielsweise gehen ja zuerst zum Patienten. Wir haben den ersten Kontakt mit dem Patienten. Ja. Triagieren, also heißt, wir machen die Ersteinschätzung, sagen, okay, wie schlimm ist das Krankheitsbild, was jetzt hier gerade vorliegt? Mhm. Ne? Geben das in ein System ein, in einen KISS, so nennt sich das, ein Krankenhausinformationssystem. Und dann schauen wir, lotsen wir sozusagen die Ärzte, geben den Ärzten dann die Rückmeldung und sagen, hey, ihr da müsst ihr zuerst hin oder da müsst ihr zuerst hin. Mhm. Ne? Und das im Tagdienst ist das ein bisschen anders. Da ist natürlich fast eine Doppelbesetzung da. Ja. Aber ich Nachtdienst mache ich sehr gerne, schon okay. immer.
Kannst du dich an noch einen sehr besonders emotionalen Fall erinnern, den du uns vielleicht schildern magst?
Oh, ja, das ist jetzt gar nicht so lange her. Das ist eine sehr junge Patientin gewesen, die ist 16 Jahre alt gewesen mhm. und da ist der Rettungsdienst samt Notarzt rausgefahren, weil das Mädchen einen Herzstillstand hatte. Die hatte eine Herzmuskelentzündung im Vorfeld ja. nach einer überstandenen Corona-Infektion. Das ist ja das, was wir durch viele Studien bewiesen worden ist, dass Corona Veränderungen an den Gefäßen hervorruft. Das heißt also Schlaganfälle, Herzinfarkte, ja. Darminfarkte können da das Ergebnis sein. Und das war sehr emotional. Die Patientin war angekündigt durch meine Notärztin, meine Oberärztin, die auch Notarztdienst fährt. Ja. Und das war ganz, ganz aufwühlend. Also wir sind Reanimation, sind wir gewöhnt. Das ist okay. unser Tagesgeschäft. Aber eine Kinderreanimation oder eine Jugendlichenreanimation ist immer was ganz Besonderes. Und da bist du nochmal aufgeräumter und nochmal viel, viel strukturierter, checkst alles nochmal ein drittes und ein viertes Mal, weil du möchtest einfach, dass nichts schief geht. Ja. Und ja, die Patientin, die Jugendliche wurde bei uns weiter reanimiert und ist dann ich weiß nicht, wie lange wir die reanimiert haben, die Patientin, und ist dann leider nicht, also wir konnten leider keinen Herzkreislauf wiederherstellen, was natürlich erstens zur Belastungsprobe auch immer für ein Team wird. Ja. Aber es war halt auch wirklich, also ich erinnere mich noch daran, ich habe dann für Krankenhausseelsorge gesorgt, zum einen für die Familie ja. und aber auch für die Kollegen, habe bei den Kollegen nachgefragt, hey Leute, wie kommt ihr damit zurecht, sollen wir darüber reden, müssen wir ein Debriefing machen, das heißt also diese Situation nochmal reflektieren und gucken, wie wir euch jetzt oder jedem Einzelnen jetzt hier irgendwie gerecht werden können, damit keiner was davon nach Hause nimmt. Das passiert aber immer wieder, du nimmst ja. auch immer mal was mit nach Hause, ja. aber hast genug Coping-Strategien, um dann zu sagen, okay, ich kann damit umgehen, das war ein schlimmes Ereignis, aber ich kann damit umgehen ja. und das belastet mich jetzt privat nicht.
Okay, also alles in allem ein ganz krasser Job, emotional, körperlich, hart. Ganz kurz ein paar Zahlen und Fakten, die jetzt einfach mal eben ganz kurz wichtig sind. In Deutschland kümmern sich durchschnittlich eine Pflegekraft um 13 Patienten und das so am Tag, das im Durchschnitt, also es kann auch durchaus mal mehr sein. Gehalt für Pflegekräfte in Deutschland liegt brutto zwischen 1.500 und 2.700 Euro. Ich kann es nur noch mal dazu sagen, brutto. So, Dominik, jetzt stell dir mal vor, du wärst Gesundheitsminister Jens Spahn und Arbeitsminister Hubertus Heil in einem. Was würdest du realistisch ändern, damit es Pflegekräften besser geht? Du hast da so ein bisschen Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren.
Zuerst einmal würde ich die Selbstverwaltung stärken. Ne? Wir kennen das von den Ärzten, von den Zahnärzten, von den Rechtsanwälten. Ne? Die haben eine Kammer. Mhm. Und es muss einfach die Gesetzesgrundlage vernünftig geschaffen werden, dass diese Selbstverwaltung möglich wird, ja. damit Pflegekräfte verwalten. Ja. Wir brauchen keine Ministerien, wir brauchen keine, Fremden, also Berufsfremde, ja. die anfangen, unsere Branche zu verwalten. Und deswegen, da muss man schon gucken. Also das würde ich beispielsweise ändern. Und natürlich den Personalschlüssel, klar, aber den Personalschlüssel kannst du ändern, wie du möchtest. Du brauchst halt Pflegekräfte. Ja. Ne? Du kannst nicht sagen, auf eine Pflegekraft sollen jetzt nur noch 3 Patienten kommen, beispielsweise in einem Frühdienst auf einer Intensivstation. Das kannst du festlegen, ja. aber das, was willst du machen, wenn du keine Pflegekräfte hast?
Genau, da sind wir dann beim nächsten Problem. Aber es funktioniert, sehen wir zum Beispiel nebenan in den Niederlanden, eine Pflegekraft, 7 Patienten, und da sieht das mit dem Lohn dann auch ein bisschen besser aus.
Das ist wohl wahr, aber die Reputation, also der Stand, das Standing der Pflegekräfte in der Gesellschaft ist ein ganz, ganz anderer. Na, also Pflegekräfte sind da angesehen. Das ist da wird die Arbeit, ich glaube, oder ich habe das Gefühl, ein Stück weit wertgeschätzter als es hier wird. Ne? Weil hier aus den Augen, aus dem Sinn. Ne?
Aber es wird doch geklatscht. Also ich komme drauf, weil unser Hörer Peter aus Willig fragt, es gab doch viel Applaus für euch während Corona. Was braucht es wirklich?
Naja, also von Applaus wollte ich nur mal sagen, kann ich meine Miete beispielsweise nicht bezahlen.
Das ist richtig, ja.
Was braucht es wirklich? Also es braucht vernünftige Arbeitszeitsysteme. Das heißt also, die Dienstpläne, diese Arbeitszeiten, die sind völlig obsolet. Man muss dafür sorgen, dass es flexibler wird. Vielleicht auch die Stundenzahl einfach mal ein bisschen anpassen. Die Attraktivität muss auch steigen, natürlich übers Geld. Ne? Also klar, das ist natürlich so der erste Schritt. Die Stellen müssen vielleicht anders ausgeschrieben werden. Jetzt ist ja der Trend zur Akademisierung auch in der Pflege angekommen. weiß ich nicht, ob das jetzt der Lösungsansatz sein kann, aber man kann den Leuten ja beispielsweise auch Steuererleichterungen vielleicht so zukommen lassen. Ja. Beispielsweise haben Bergleute eine besondere Art der Berücksichtigung im Rentensystem. Ja. Ne? Und das sind alles so Anreize, die man schaffen könnte, die wir leider nicht haben, weil wir nur Pflegekräfte leider sind, in den Augen auch der Politiker.
Es gibt ja auch Studien, die sagen, ey Leute, es liegt gar nicht nur am Geld. Eigentlich ist so das, was einen Job beliebt macht, da ist in so einem Ranking Geld erst auf Platz 3 oder 4 und ganz vorne kommen Weiterbildungsmaßnahmen. Auch mal die Abteilung wechseln, auch mal in andere Abteilungen reinschnuppern. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, das sowas für euch zu machen, für euch Pflegekräfte?
Nee, leider nicht. Also es gibt Weiterbildungen. Ne? Du kannst dich so neben den normalen innerbetrieblichen Fortbildungen, gibt es natürlich auch Fachweiterbildungen, beispielsweise Fachweiterbildung für eine Intensiv- und Anästhesiepflege, für die Notfallpflege, für die onkologische Pflege, für Schmerzklinik und all sowas, also als Pain-Nurse sozusagen. Das sind Anreize. Aber auch das ist halt arbeitgeberfinanziert und da gibt es Wartelisten und viele Leute wollen natürlich immer sehr schnell weitergebildet werden. Und da ist das Warten dann irgendwie so ein bisschen nebensächlich. Also sie wollen halt einfach nicht warten.
Ja. Ich habe mal einen ziemlich populären Vorschlag, wo ich mal gerne deine Meinung zu hätte. Was würdest du davon halten, wenn man Wehrdienst und Zivildienst wieder einführen würde? Ich meine, du hättest automatisch im Verhältnis weniger Rechtsradikale bei der Bundeswehr, aber zum anderen auch den Pflegemangel bekämpft.
Das ist wahr. Und ich finde, so ein soziales Jahr, wie ich es gemacht habe, finde ich unfassbar wichtig, auch so für eine vernünftige Charakterreifung und die Etablierung des eigenen Charakters in der Person. Ich finde das wichtig, ich finde das sinnvoll und ich finde, eigentlich müsste das jeder mal gemacht haben, einfach mal in einem Pflegeheim, in einem Altenheim, in einem Krankenhaus oder in einer Einrichtung für meinetwegen schwerbehinderte Menschen, einfach mal zu arbeiten und einfach mal ein bisschen was Soziales auch in seinem Leben gemacht zu haben. Weil ich glaube, das ist schon sehr wichtig.
Ja. Also das erste Kontraargument, was dann immer sofort kommt, ja, du kannst doch die Jugendlichen nicht zwingen. Aber dann denke ich mir immer, ja, das ist doch etwas Solidarisches für die Gesellschaft. Wir zahlen ja auch Steuern und Sozialabgaben aus solidarischen Gründen. Das letzte Mal krank war ich, glaube ich, 2008 und trotzdem zahle ich natürlich die Krankenkasse voll und ganz. Also warum nicht auch etwas Solidarisches machen, wo man Erfahrungen sammeln kann?
Ganz genau. Vor allem, du hast das sind ja Erfahrungen, von denen du dein ganzes Leben lang zehrst. Ja? Ja. Wenn du irgendwann mal selber beispielsweise Angehörige hast, die gepflegt werden müssen, dann hast du vielleicht so einen Kniff, einen Handgriff eher nochmal übrig, wo du sagst, ach, ich erinnere mich noch an meine Zeit im Krankenhaus, als ich da das Jahr soziale Arbeit geleistet habe und Mensch, jetzt gut kann ich das nochmal anwenden.
Ja. Jetzt haben wir viel über Politiker gelästert, über deinen Job gelästert. Was ist denn das Tolle an deinem Beruf? Was kannst du den Leuten empfehlen? Hey, bewerbt euch, wenn ihr das und das mitbringt. Was ist wirklich cool? Warum gehst du trotzdem mit einem Lächeln zur Arbeit?
Ich arbeite ja in der Notaufnahme und ich muss einfach sagen, Notfälle, das macht mir einfach Spaß. Ne? Also da gehe ich drin auf, das merke ich, das bekomme ich zurückgemeldet. Und ja, das ist natürlich auch, du hast Menschen in Akutsituationen. Du kannst den Menschen an sich, die Persönlichkeit in einer Akutsituation begleiten, zur Seite stehen, bisschen als Patientenadvokat manchmal auch fungieren. Beispielsweise häufig übersetzt du ja auch einfach ganz banale Sachen vom Arzt für den Patienten, weil auch ein Arzt natürlich, das ist ganz normales Tagewerk mit Fachwörtern, natürlich seine Arbeit irgendwie zu beschreiben und auch Diagnosen mitzuteilen, aber leider verstehen das nicht immer die Patienten und manchmal vergisst man das einfach dann auf Hochdeutsch nochmal zu sagen und dann dem Patienten einfach mal zu übersetzen, so das und das war jetzt gesagt, haben Sie das verstanden, haben Sie noch Rückfragen und sowas, um den Patienten zu begleiten. Und ja, ich meine, jetzt in der Notaufnahme passieren auch leider, es sind halt auch zum Teil richtig schlimme Notfälle, wo die Patienten auch vielleicht nicht ganz so gut mit einem guten Outcome irgendwie rauskommen. Aber auch da hat man halt alles für den Patienten getan und ja, vielleicht auch wirklich, also wir retten ja auch Leben. Also das ist halt auch einfach so unser Job.
Ja. Was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht sehen, ist, du gestikulierst sehr, sehr lebhaft mit deinen Händen, mit deinen Armen. Hast du mit deinen eigenen Händen schon mal ein Leben gerettet?
Ich glaube mehrere schon.
Wie fühlt sich das an? Wie geht man da nach Hause? Ist das nicht was ganz Tolles? Also ich kam zum Beispiel letztens aus dem Erste-Hilfe-Kurs und dachte mir, geil, ich kann jetzt Leben retten. Wie ist das für dich? Du machst das ja täglich.
Ja, das ist immer was Besonderes natürlich. Also man freut sich, das ist ja auch ein Erfolg der eigenen Arbeit.
Ja.
Also wenn du eine Reanimation, eine Reanimation durchführst und den Patienten mit deinen Händen wiederbelebst, was ja nun mal die erste Maßnahme ist, oder auch beispielsweise die Beatmung sicherstellst, indem du den Patienten mit einem Beatmungsbeutel beatmest. Das sind Sachen, das ist ja auch irgendwo Handwerk. Du brauchst ja genauso manuelles Geschick, wie jetzt ein Tischler braucht, genauso auch beim Beatmen und beispielsweise beim Legen eines venösen Zugangs.
Ja.
Und das ist also, das erste Mal war sehr krass, ist mir in Erinnerung geblieben, vor allem, weil irgendwann, es tut mir leid, aber bricht ja auch nun mal das Brustbein, ne, wenn man dann da die Thoraxkompression, also den Druck auf den Brustkorb ausübt.
Ja.
Und das war natürlich beim ersten Mal, es knackt halt. Ne?
Ja, aber wenn es funktioniert.
Auf jeden Fall. Ja. Es hat auch da funktioniert und das war erstmal, also ich weiß, ich war total unter Adrenalin in dem ersten Fall und das ja war schon was Besonderes.
Und danach erstmal ein Alt.
Und danach erstmal ein Alter.
Sehr gut. Perfekt. Okay, ja, wir haben auch zumindest entdeckt, was das Schöne an diesem Beruf ist, aber wir können festhalten, weder du noch ich werden jemals Jens Spahn oder Hubertus Heil. Aber die Politik kann zumindest, du hast es auch eben ähnlich genannt, als gute Strategie es ansehen, sich mal mit Betroffenen auseinanderzusetzen und dir heute zuzuhören. Jetzt kommt die super Überleitung. Dominik, du bist ja nicht nur Pfleger, du bist auch irgendwie ein Stück weit Konkurrenz. Ich mach privaten Podcast mit der Kollegin Raaf Alhamdan. Und du bist aber auch Podcaster, aber nicht irgendwie irgendein Podcaster, zusammen mit deinem Kumpel Simon, habe ich eben schon erwähnt, sondern es ist ein lokaler Podcast.
Ja, ist genau richtig. Wir müssen einfach die guten Seiten unserer Stadt auch mal wieder hervorstellen, beziehungsweise auch mal wieder in den Vordergrund stellen. Und deswegen ist uns im Oktober letzten Jahres die Idee gekommen, ja, mal einen Podcast zu machen. Und das machen wir nun jetzt seit Oktober. Also das ist ja fast mit beiden Augen zugedrückt schon ein ganzes Jahr.
Grob, gerundet, ja.
Hört sich immer besser an. Und wir sprechen mit Krefeldern über Krefeld und über alles, was in Krefeld passiert. Jetzt ist natürlich während der Corona-Pandemie wenig passiert.
Ja.
Und umso mehr haben wir dann auch Krefelder mit ins Boot geholt als Gäste, die uns dann einfach mal erzählt haben, ja, wie läuft's eigentlich? Wie ist eigentlich das Taggeschäft?
Wie bist du denn darauf gekommen? Also oder ja, beiden. Ihr habt ja gesagt, ihr wollt das Positive in den Vordergrund stellen. Habt ihr irgendwie eine Zeitung durchgeblättert und habt ihr wieder einen negativen Bericht über die Optik der Stadt gelesen? Oder wie seid ihr darauf gekommen?
Das ist ja so das, was man in vielen Gesprächen auch zwischenmenschlich wahrnimmt mit Krefeldern und mit Freunden, mit der Familie und sowas. Wir haben ja, also der Mensch ist ja häufig darauf bedacht, immer so das Negative immer irgendwie so häufiger in den Vordergrund zu stellen. Und wir haben gesagt, so nee, wir möchten einfach mal die positiven Seiten unserer Stadt in den Vordergrund stellen.
Ja.
Und ja, dann ist uns die Idee gekommen, weil wir auch, also Simon und ich im Karnevalsverein tätig sind, also in der Gesellschaft Kreinwelt. Und
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus. Und auch in der Prinzengarde, auch da gehen nochmal ein paar Grüße raus. Und ja, die Session ist halt ausgeblieben, also auch bei Kreinwelt, da stehen wir aktiv auf der Bühne und sind halt Mimen und machen da Kabarett. So. Ja. Und das ist ausgeblieben und wir haben gesagt, irgendwie müssen wir uns unsere kreative Power jetzt irgendwo anders hinlenken. Und dadurch ist natürlich die Podcast-Idee entstanden.
Sehr schön. Was sind so die besondersten Gäste oder willst du mal so ein paar aufzählen, um mal so ein bisschen zu teasen? Rühr mal hier ordentlich die Werbetrommel. Zeit gekommen.
Sehr gerne. Wir haben, also wie ich vorhin schon gesagt habe, der OB war unter anderem bei uns schon zu Gast. Bart Fasen als Hoteldirektor im Krefelder Hof. Ja. Koya Ament vom Schlachthof. Und aber auch die beiden Jungs von Spektakel.
Ja.
Ne, Mallorca-Stars.
Kommen wir nur zur Hälfte aus Krefeld. Die andere Hälfte ist natürlich dann Mallorca, ist klar.
Ja, genau, die Dépendance. Krefelder Dépendance. das sind super Gäste gewesen zum Teil. Oder was heißt zum Teil? Das sind alles super Gäste. Und das macht Spaß, mit den Leuten über Krefeld zu sprechen. Weil auch viele Leute viele gute Ideen haben und auch manchmal so ein kleines Sprachrohr suchen. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass unser Podcast ein Sprachrohr ist, aber ich finde schon, wenn man miteinander darüber redet und sich vielleicht weiter vernetzt, kann man schon vieles erreichen.
Ja. Hat dich irgendein Gast überrascht? Also ich denke jetzt zum Beispiel an den OB, weil um mal so ein bisschen meine Seite zu erklären, als Journalist mit Politikern Interviews zu führen, das ist manchmal nicht so einfach. Die Antworten dann auf irgendeine andere Frage statt auf die du gestellt hast. Wie lief es bei euch?
Naja, der erste Satz war, ich bin der Frank.
Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut.
Genau, weil wir uns ja ganz klar auch als Privatperson da getroffen haben. Wir wollten es absolut unpolitisch halten, weil wir keine Plattform für politische Statements sind.
Ja.
Also egal, in welche Richtung es natürlich geht. Und ja, dann, das war so sehr überraschend und wirklich eine sehr erfrischende Art und angenehmes Gespräch gewesen. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihm in unserem Podcast über Krefeld zu reden, über das, was in Krefeld noch zu erwarten ist und auch das, was vielleicht Krefeld noch so, naja, in petto hat.
Okay, was sind so kommende Gäste? Du kannst hier nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren.
Also beispielsweise werden wir auch noch mit Michi Vedder vom KL City reden. Wir werden mit der Frau Franz von der NS-Dokumentationsstelle reden. Das sind so jetzt die nächsten Gäste. Mhm. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil das sind auch alles sehr, sehr interessante Themen.
Krass. Dominik, eine Stunde ist schneller vorbei, als man denkt. Fazit von mir, ich würde mich wahrscheinlich von dir pflegen lassen, weil du machst echt gut Werbung für den Job, auch wenn wir hier viel kritisiert haben. Es scheint Spaß zu machen. Und ja, vielleicht kriegt man da mal so ein bisschen Besserung hin. Ansonsten kann ich euch sagen, hört euch den Podcast Krevel Inside an und hört auf jeden Fall immer den Talk am Sonntag hier bei Welle Niederrhein. Jeden Sonntag und immer mit anderen Gästen. Vielen Dank, Dominik.
Herzlichen Dank.
Der Talk am Sonntag. Immer sonntags zwischen 13 und 14 Uhr bei Welle Niederrhein. Und jederzeit online auf welleniederrhein.de.